Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Auf dieses Gespräch habe ich mich ganz besonders gefreut. Und zwar durfte ich Dr. Maximilian Lude interviewen. Er ist Managing Director und Gründer von Philonius, Keynote Speaker und mein Professor für Innovation und Strategie an der Tomorrow University. Wir haben uns über Potenziale und Ängste rund um KI unterhalten, über Herausforderungen von Familienunternehmen zwischen Tradition und Innovation und über mein Lieblingsthema Neugierde. Erfahrt in dieser Folge, warum uns KI tatsächlich menschlicher macht, was Maximilian antreibt und wie unsere Welt in 30 Jahren aussehen könnte. Top Secret: Maximilian ist übrigens auch Vorsitzender von einem Geheimrat. Was er da genau macht, verrät er uns in dieser Folge. Mein Name ist Lisa Binderberger und ich wünsche dir viel Spaß mit dieser neuen 2x3 macht 4 Folge. Lieber Maximilian, erstmal herzlich willkommen bei 2x3 macht 4. Sehr schön, dich heute als Gast bei uns begrüßen zu dürfen.
Hallo Lisa, ich freue mich sehr. Ich bin wahrscheinlich aufgeregter als sonst, weil ich das sehr cool finde, was ihr macht.
Ah, danke, danke. Du warst gerade auf großer Speaker-Tour in Berlin, Frankfurt am Chiemsee. Ist alles gut gelaufen?
Ist alles gut gelaufen. Ich musste sogar noch spontan nach Lissabon und für Mercedes einspringen. Deshalb war es ein bisschen intensiv die letzte Woche.
Im Zuge dessen hatte ich ja das Vergnügen, eine deiner Out-of-Office-Mails zu erhalten. Und sehr inspirierend. Und darin zitierst du Nena: Irgendwann fängt irgendwo die Zukunft an. Ja. Lieber Max, wo fängt unsere Zukunft an?
Die hat schon lange angefangen. Und ich glaube, das ist genau das, mit dem ich mich beruflich auch beschäftige. Dass ganz viele mittelständische Unternehmen, groß, klein, familiengeführt, nicht familiengeführt, einfach so ein bisschen Angst vor der Zukunft haben, weil einfach alles so schnell passiert, so viel Neues ist und gar nicht nur technologisch, auch was in der Gesellschaft passiert. Ich meine, wir hatten die Wahlen, ich glaube, das war in sämtlichen europäischen Ländern sehr erschreckend und ich glaube, es sind gerade so viele Dinge, die passieren. Deshalb, ja, die Zukunft, die hat schon angefangen und wir hinken noch ein bisschen hinterher, uns mit ihr ausreichend zu beschäftigen.
Du bist ja Managing Director und Gründer von Philonius, einer Agenturplattform für Strategie, Innovation, Zukunft der Arbeit mit dem Fokus auf Familienunternehmen.
Ja.
Dabei bewegst du dich ständig zwischen Innovation und Tradition hin und her, oder? Ein Tanz, der dich wahrscheinlich ständig begleitet. Wie gelingt jetzt Familienunternehmen dieser herausfordernde Spagat? Wie schaffen sie das, diese Tradition und Zukunft alles zu vereinen?
Ich glaube, der wichtigste Punkt, mit dem ich auch meistens anfange, ist, dass Tradition keine Versicherung ist, dass man zukunftsfähig ist. Und ich glaube, viele denken, dass das so ist und sagen, ja, mein, wir haben schon 8 Generationen hinter uns. Es passiert ja quasi automatisch, diese Zukunftsfähigkeit. Tradition kann ein wahnsinniges Potenzial sein für Zukunft, für Innovation. Da gibt es tatsächlich auch internationale Publikationen zu. Während meiner Doktorarbeit habe ich mich viel damit beschäftigt. Es gibt zum Beispiel ein Papier, das nennt sich Innovation Through Tradition, wo einfach aufgeführt wird, wenn du diese wahnsinnige Kernkompetenz, die du seit Generationen im Unternehmen hast, schaffst, mit neuen Technologien auch irgendwie zu koppeln, dann kannst du wirklich sehr viel neuen Wert generieren, neue Produkte, Services auf den Markt bringen, das vielleicht so ein reiner Tech-Konzern mit weniger Tradition gar nicht machen könnte. Und ich glaube, dieses Mindset gilt es ein bisschen hervorzulocken bei den Eigentümern und Eigentümerinnen, aber nicht, wir ruhen uns aus und das wird schon alles.
Hast du da vielleicht ein Beispiel, was dir gerade in den Kopf kommt?
Ja, eins der schönsten Beispiele, weil es die wirklich vielleicht auch unbewusst so gemacht haben, ist der riesengroße Freizeitpark Europa-Park in Rust, also in der Nähe von Freiburg. Und zwar haben die so gemerkt, die haben so ein paar alte Achterbahnen, die gar nicht mehr so den Thrill haben. Und dann haben sie einfach die Leute in die Achterbahn gesetzt und denen eine VR-Brille aufgesetzt. Das heißt, die sind physisch diese Achterbahn gefahren, haben aber was ganz anderes erlebt, sozusagen was anderes gesehen. Und das Tolle ist, dass binnen kürzester Zeit wurde dann die Bahn zur beliebtesten Bahn im ganzen Park. Auch schön ist, die haben daraus ein Geschäftsmodell gemacht und verkaufen das jetzt irgendwie, glaube ich, weltweit an andere Freizeitparks. Und das ist einfach eine schöne Kombination aus tatsächlich über Generationen vorherrschenden Fachwissen im Bereich Rollercoasting gepaart mit neuen Technologien. So, wenn ich jetzt nur der Tech-Konzern bin, der die VR-Brille herstellt, da kann ich auch eine Achterbahn fahren, aber that's it, dann stehe ich halt in meinem Wohnzimmer und fahre die Achterbahn. So, die Verbindung aus dieser physischen Erlebnis mit dieser digitalen Welt, das ist da schon einmalig und das ist einfach ein wunderschönes Beispiel.
Ja, Klingt sehr cool, würde ich sofort einsteigen. Wenn ich mir jetzt Familienunternehmen vorstelle, sind ja oft Generationen, kommt die nächste Generation und vielleicht ist es auch ein Vorurteil, dass vielleicht die Tradition etwas mehr in der älteren Generation noch verankert ist. Ich habe das oft erlebt mit Social Media, wo ich auch in Unternehmen reingekommen bin und wo dann die jüngere Generation voller Tatendrang, lasst uns das machen, lasst uns das machen, und die ältere Generation dann eher so das Stopp, erstmal abwarten, Tee trinken. Wie gehst du mit dieser Missionsarbeit versus einfach diesen Spirit aufgreifen? Wie machst du das?
Es ist total unterschiedlich, weil ich glaube, was man bei Familienunternehmen schon beachten muss, es ist wahnsinnig heterogen, ne? Also es gibt von klein bis ganz groß. Oft ist es tatsächlich so, dass es gar nicht unbedingt die ältere Generation ist, die da irgendwie sagt, boah, hier mal langsamer. Ich treffe ganz viele ältere Eigentümer oder Eigentümerinnen, die wirklich total up-to-date sind, Lust haben, Neues auszuprobieren. Und dann treffe ich jüngere Nachfolger, die dann vielleicht sogar eher noch Respekt haben zu entscheiden, weil sie natürlich auch in große Fußstapfen treten. Also dieses Klischee, die Alten wollen nicht mehr und die Jungen bringen neuen Wind rein. Das gibt es schon auch. Also Nachfolge ist, glaube ich, so eins der schönsten Potenziale für Innovation. Aber es ist nicht allgemeingültiges Gesetz. So, und dann, wie du sagst, Missionarsarbeit. Also tatsächlich versuchen wir mit dem ganzen Team einfach eng mit den Leuten zusammenzuarbeiten, viele Beispiele zu zeigen, ihnen zu zeigen, dass die Welt sich schnell ändert und dass wir was machen müssen. Und dass eben dieses Mindset, ich glaube, wenn man früher BWL studiert hat, wahrscheinlich ist das heute auch noch so, ich glaube, so eins der grundlegenden Fähigkeiten, die man in der Betriebswirtschaftslehre lernt, ist ja irgendwie planen. Ne? Man macht Planspiele, Simulationsspiele. Und wenn wir uns jetzt halt mal unsere heutige Welt anschauen, was, glaube ich, immer schwieriger wird, wird tatsächlich planen, weil sich halt alles so schnell ändert. Und so diese Planungssehnsucht der deutschsprachigen Manager und Managerinnen, ich glaube, gegen die kämpfe ich an und sage, ja, okay, das müssen wir jetzt halt vielleicht neu denken, Szenarien bauen, mal was ausprobieren, etc. Ich meine, das war auch, du hast vorher angesprochen, dass du gestern in einem Talk dabei warst. Da habe ich einen Buchautor aus Amerika interviewt zum Thema Proximity, der ein Buch gebracht hat, wo er gesagt hat, hey, es gibt einfach die Technologien schon, wo wir einfach sagen können, egal wo wir sind, wir können uns Dinge produzieren lassen. Also diese On-Demand sozusagen, er hat ein Beispiel gebracht von Tablettenhersteller, also Medizinhersteller, der dann sagt, hey, das hat einfach verschiedene Bestandteile. Und da gibt es einen Automat, da sage ich, jetzt brauche ich das Generikum und dann wird das einfach vor Ort hergestellt. Und das ist ja wirklich ein Symbolbild für, dass der Planungszyklus auch immer geringer wird.
Mir gefiel dann dein Einwand zum Thema Nachhaltigkeit, wenn keiner mehr nachdenken muss darüber, wie viel Ressourcen oder was braucht es eigentlich, und man bekommt alles sofort. Wir kennen das ja jetzt auch mit Lieferservice oder muss nicht mehr in den Supermarkt gehen, obwohl der nur 3 Minuten von meinem Haus weg ist und kann mir alles liefern lassen. War ein wichtiger Einwand, finde ich.
Ja, da gibt's ja die Dystopien aus den ganzen Science-Fiction-Filmen, wo wir dann alle quasi übergewichtig auf irgendwelchen fahrenden Untertassen sitzen und uns gar nicht mehr bewegen und eigentlich Zugang zu allen Produkten und Services haben on demand. Das sind natürlich Dystopien. Man kann viele Dystopien über die Zukunft bauen. Ich finde es halt schön, Utopien zu bauen mit den Unternehmen zusammen. Und da kommen wir genau schon zum Herz oder zu dem wirklichen Kernpunkt, der mich so wahnsinnig umtreibt in letzter Zeit. Und das ist im deutschsprachigen Raum einfach eine wahnsinnige Negativität in allen Belangen. Ne? Nicht nur in der Wirtschaft, in der Kultur, in der Politik, in den Medien. Es wird immer erst alles mal schlecht geschrieben, über Gefahren geschrieben, über Risiken geschrieben. Und das hast du auch vielen Unternehmen. Und das ist wirklich was, das macht mich oft nachdenklich, weil das hast du in anderen Kulturen nicht in dem Extremsinn. Da ist eher eine gewisse Zukunftslust da. Okay, lass mal ausprobieren, was hat das für Vorteile, was kann das uns ermöglichen? Und in Deutschland, Österreich, der Schweiz ist ja immer sofort erstmal Hilfe, Risiko, Gefahr. Und das ist schon echt frustrierend dann teilweise auch in der Arbeit.
Es ist total schwierig, weil das Potenzial dann halt einfach nicht gesehen wird, sondern diese totale Angst vorherrscht. Ich hatte gerade vor kurzem einen schönen Moment mit meinen Schwiegereltern, wo ich über künstliche Intelligenz mit ihnen gesprochen habe, auch im Zuge von der Tomorrow University und der Ausbildung. Und die ersten Reaktionen, ja, Hilfe und Angst und ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Und dann haben wir uns auf dem Esstisch zusammengesetzt und habe mal ChatGPT aufgemacht und habe mal gesagt, okay, was wollt ihr denn wissen? Und es war dann so herrlich zu beobachten, weil meine Schwiegermutter dann die erste Frage, ja, was soll ich denn neben dem Basilikum im Garten noch ansetzen?
Aber das, was du da sagst, Lisa, das ist genau das Thema. Die Leute müssen damit mal in Berührung kommen. Ja. Ich glaube, man baut sich solche Angstwände auf, weil man einfach das nicht greifen kann. Deshalb, wenn wir so in Unternehmen reingehen, wir machen auch so AI-Workshops und dann denkt man, wenn ich das extern erzähle, dann denken die Leute irgendwie total fancy, wenn man versucht, dann AI in deren Produkte einzubauen. Das ist gar nicht die erste Stufe. Die erste Stufe ist, dass wir die Mitarbeitenden hernehmen. Wir bauen verschiedene Stationen auf mit ChatGPT, mit Midjourney, mit Perplexity und geben den Anleitungen, was das für ein Programm ist, was ist denn eigentlich ein Prompt und was kann man damit machen. Genauso, die kriegen dann wie so eine Schnitzeljagd, so ein Papier, wo die dann durch die Station laufen müssen und Aufgaben lösen müssen. Genauso, was du gerade sagst mit dem Basilikum. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil du Hürden abbaust. Und dann ist der nächste Schritt, dass sie anfangen, das selbst mal aufzumachen, wenn sie irgendeine Situation haben. Und dann kommen wir da so langsam hin. Deshalb, das ist extrem wichtig, was du da gerade sagst. Ich habe das Ähnliche gehabt mit meiner Mutter. Wir haben in der Firma eine Apple Vision Pro. Und dann war meine Mutter zu Besuch hier in München bei mir. Und ich hatte die Brille bei mir zu Hause. Und dann habe ich gesagt, so Mama, jetzt probieren wir mal die Brille aus. Und natürlich auch erstmal skeptisch und hier virtuelle Welten und ja, ich will lieber ins richtige Theater gehen. Die hat diese Brille aufgehabt, die war maßlos begeistert. Ich habe Videos, wie die aus dem Lachen nicht mehr rauskommt. Und das ist dann einfach schön. Ne? Und danach kann man sich dann auch mal mit ihr unterhalten, hey, jetzt schauen wir uns mal an, wo sind denn positive Use Cases? In der Medizin, stell dir vor, du liegst 5 Monate im Krankenhaus nach einer OP oder du hast ein gewisses Alter. Ja, dann kannst du einfach nochmal an den Strand gehen etc. Und ich glaube, diese Dualität der Technologie, das ist doch, woran wir glauben müssen. Es wird doch nicht alles ersetzen. Es sind immer diese Zukunftskritiker. Jeden Tag habe ich mit denen zu tun. Ja, und dann die neue Generation, die sitzt dann nur noch daheim und macht dann Urlaub auf dem Sofa und hat keine Freunde mehr. So, nein. Es ist einfach, es wird eine Dualität geben. Jeder will noch Urlaub machen. Jeder will noch mit Freunden unterwegs sein. Aber ich glaube, wir werden coole Use Cases haben, wo die Technologie tatsächlich uns maßgeblich unterstützen kann, verbessern kann, effizienter machen kann.
Vor allem, wenn man sich die letzten, sagen wir mal, 30 Jahre ansieht. Wir haben ja das alle miterlebt, was die Technologie alles verändern kann in unserem Leben und wie viel positiver so viele Dinge geworden sind, wie viele Lösungen wir für große gesellschaftliche Probleme gefunden haben. Deshalb wundert es mich sehr oft, dass eben diese Aversion gegenüber neuen Technologien so verankert ist in unserem Denken. Es sind zum einen natürlich Medien, Einflüsse von außen. Was glaubst du, was füttert das Misstrauen von Technologie so sehr in unseren Köpfen?
Das ist eine mega gute Frage, die will ich gleich auch nachher mal nochmal zurückspielen, wie du das siehst, weil du dich ja auch sehr viel damit beschäftigst. Ich glaube, es ist weniger greifbar, als es früher war. Ich meine, keine Ahnung, als Excel und Word rauskam, hat jedes Unternehmen eine Excel-Schulung gemacht. Aber weil die Eigentümer, die Verantwortlichen zu dem Zeitpunkt auch irgendwie greifen konnten, was Excel ist. Die sagen, ah ja, das verstanden, hier und da, da machen wir jetzt Schulungen. Jetzt verstehe ich nicht, warum nicht jedes Unternehmen AI-Schulungen macht zu generativer AI. Aber wahrscheinlich, weil es nicht mehr so ganz greifbar ist, ne? weil die Entscheider, Entscheiderinnen sozusagen selbst noch ein Thema damit haben oder sich vielleicht eingestehen müssen. Und das ist ja schwierig, als Entscheider und Entscheiderin sich einzugestehen. Oh, ich verstehe es auch nicht. Und ich glaube, das sind wahrscheinlich schon Themen, die das befeuert. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, ich mache mir echt viele Gedanken dazu. Und einer meiner Theorien ist, dass es, wie alles begonnen hat. Du hast jetzt so schön gesagt mit Microsoft und Excel und ich kann mich noch so gut an den Computerführerschein erinnern und ich musste im Gymnasium noch dieses 10-Finger-System lernen mit diesem super alten Programm in Schwarz-Weiß und es war irgendwie, ich komme mir da immer vor, wie wenn, als ich 200 Jahre alt wäre, wenn ich da zurückdenke. Vielleicht ist es auch die Frequenz der immer wieder neuen Technologien, die sich ja auch viel mehr erhöht. Und dass man dann einfach an einem Punkt ist, wo man sagt, boah, schon wieder was Neues. Ich sehe das im Bekanntenkreis, sind einige Lehrer und auch meine Tante, die ist jetzt schon mehr in Richtung Pension und die sagt, boah, schon wieder neue Technologie. Früher hatte ich richtig Hunger drauf und war so ready und wollte das machen. Und jetzt denke ich mir, ich muss wieder was Neues lernen. Also vielleicht auch diese bisschen diese Müdigkeit, wieder was Neues zu lernen.
Ist mega spannend. Ich glaube, also stimme ich total zu. Wir sind irgendwie satt, ne? Weil es kommt ständig was Neues, weil das Lehrerbeispiel perfekt. Meine Mom ist auch Lehrerin, hat jetzt ihr letztes Jahr vor der Pension. Sie ist leidenschaftliche Lehrerin. Aber sie sagt jetzt schon solche Dinge wie, ah, ich bin auch froh, ne? Also was wir jetzt hier alles technologisch in der Schule machen mit irgendwie Whiteboards, iPads und was weiß ich, da komme ich nicht mehr richtig mit und es nimmt mir auch so ein bisschen den Spaß am Lehrerdasein, weil ich mich halt ständig neu auf was einstellen muss, also mich ständig mit Technologie beschäftigen muss und gar nicht mehr mit dem Inhalt. So, bei uns jungen Generationen ist es andersrum. Wir können uns durch Technologie noch mehr mit Inhalt beschäftigen, weil uns die Technologie sehr einfach fällt, weil wir natürlich damit aufgewachsen sind, mit dem Benutzen, Adaptieren dieser Geschichte. Und ich glaube, das ist diametral anders bei älteren Generationen, dass so mehr Aufwand ist, die Technologie irgendwie zum Laufen zu bringen, zum Einsatz zu bringen. Und dann geht ihnen eigentlich die Zeit flöten, sich mit den Inhalten zu beschäftigen, was sie eigentlich machen wollen. Und Geschwindigkeit, Frequenz, was du gesagt hast, ich glaube, das ist ein maßgeblicher Punkt, weil dass man sich als Unternehmen ständig anpassen muss, das war ja schon immer so. Das ist ja nichts Neues. Also ich muss jetzt nicht draußen rumspringen und sagen, hey, ihr müsst euch anpassen. Und alle so, ach echt, okay. Ich meine, gerade bei Familienunternehmen, die haben sich ja immer angepasst, sonst wären die gar nicht so alt geworden. Das Einzige, was sich halt geändert hat, finde ich, wie du es richtig sagst, ist die Geschwindigkeit der Anpassung. Also so früher hat man sich so alle paar Jahre mal angepasst, weil da gab es eine neue Technologie, einen neuen Prozess, den man eingeführt hat, haben sich die Konsumenten verändert im Verhalten. Und jetzt hast halt da irgendwie alle 3 Wochen irgendwie ein neues Tool. Du hast Pandemien, du hast neue Generationen, alles sehr viel schneller, musst dich ständig anpassen. Das heißt, du hast irgendwie sowas wie eine FOMO, ne? Also FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen, ist meiner Meinung nach ein Riesenthema für Unternehmer und Unternehmerinnen. Das ist lang kein Jugendwort mehr.
Ja. Ja, und vor allem, wo setzt man seine Energie drauf?
Genau.
Oder? Ja, dass man eben nicht auf das Falsche setzt, aber dafür gibt es dann dich.
Ja, sonst hatte ich auch keinen Job, ne? Also das ist ja, muss man ja auch sagen, das ist ja schon auch genau das Feld, das wir sozusagen bedienen.
Ja. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall was gemeinsam, eine Leidenschaft für Neugierde. Wie fütterst du deine Neugierde? Wie trainierst du deine Neugierde-Muskel?
Oh, das ist eine coole Frage, Lisa. Ich glaube, bei mir ist es vor allem, ich bin richtig schlecht, also ich sage immer, ich bin schlecht in beruflicher Monogamie. Das heißt, ich muss viele Dinge machen und ich hatte anfangs tatsächlich sehr viel Struggle damit. Also ich habe da einen Coach genommen und habe dann gefragt, weil das hat mich immer beschäftigt. Warum muss ich so viele Dinge gleichzeitig machen? Heißt das, ich kann mich nicht entscheiden? Das war so die Frage, mit der ich da reingegangen bin. Und da haben wir echt viel gemeinsam gearbeitet, bis ich dann irgendwann mit ihr zusammen festgestellt habe, nee, das ist ja genau mein USP. Also ich sollte das auch so lassen. Und es führt dann auch dazu, dass ich dann eben noch die Rolle an der Tomorrow University habe und da eine Part-Time-Professur habe. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, das füttert meine Neugierde. Also mit jungen Menschen oder mit Menschen generell mit unterschiedlichster Erfahrung über Themen zu diskutieren und eben nicht jetzt hier auf Lehrmeister zu machen und irgendwas zu erklären, das ist ja auch für mich wahnsinnig rewarding, wo ich sage, hey, da ziehe ich so viel Neues raus, wenn mir dann irgendwie ein Studierender erzählt, hey, wir in der Firma, wir machen das so und so. Und übrigens, ich glaube, mit der neuen Technologie, die kennst du noch gar nicht, Max, da funktioniert das so, ist ja super cool. Und ich glaube, das ist ein Teil. Reisen ist ein Teil. Früher habe ich versucht, tatsächlich sehr regelmäßig auch in Tel Aviv zu sein, New York zu sein. Das sind so Städte für mich, die mich wahnsinnig inspirieren, wie die Menschen da leben, aber was da auch so in der Startup-Landschaft passiert. Und ich glaube, insgesamt dann ist das so eine Fülle, wo ich sage, okay, ich habe ständig Zugang zu Neuem. Und das ist schon für mich sehr befriedigend, das zu haben. Ich habe eine wahnsinnige Alltagsphobie. Mein erstes Praktikum in einem Konzern gemacht und das war dann so bei BMW und das fand ich total cool damals, so wow, Riesenkonzern und spannend. Und dann bin ich dahin und dann habe ich festgestellt, dass ich halt 6 Monate jeden Tag den gleichen Arbeitsweg hatte. Ich hatte jeden Tag die ähnlichen Aufgaben. Ich habe jeden Tag auch die gleichen Kollegen gesehen. Und das hat mich so richtig innerlich, hat mich das so beklemmt. Und ich glaube, für viele ist es ganz wichtig. Ne? Ich habe ganz viele Freunde, die sehnen sich genau danach, nach diesem Alltag, nach dieser Stabilität, nach dieser Sicherheit. Wahrscheinlich heutzutage mehr als früher. Aber mich hat das immer wahnsinnig abgeschreckt.
Ja, ich verstehe dich so gut. Ich war das auch immer. Es fühlt sich dann immer, alles wird enger. So die Wände kommen näher. Und dieser Alltag ist so, saugt alle Inspiration aus mir raus irgendwie. Das ja. ist, aber so sind wir unterschiedliche Typen und ja, New York und Tel Aviv sind wirklich geniale Städte. New York fühle ich mich auch immer, als würde ich einstecken, meinen Akku und dann wieder mal oder? Auf 100%. Ja. Sonst bin ich ja so auf 80, aber auch cool. Aber in New York ist es irgendwie immer 100%.
Finde ich cool. Ja, geht mir genauso. Und da gibt es, wie du sagst, andere Menschen, die dann sagen, boah, nee, das ist mir alles zu laut, zu viel, zu schnell. Und deshalb ist aber auch gut, dass wir als Menschen unterschiedlich sind. Das sind wir schon beim nächsten Thema. Ich glaube, Diversität in Teams ist das A und O. Also zum Beispiel ich und mein Co-Gründer, wir sind diametral unterschiedlich. Also wirklich in allen Belangen. Und das ist total wichtig, weil wenn es ihn nicht gäbe, würden wir gar kein Projekt fertig machen. Weil ich bin so der ich mache so die ersten 20% total gerne, aber ich bin überhaupt kein Marathonläufer. So, und wenn es mich nicht gäbe, hätten wir kein Projekt. Also weil ich halt draußen rumspringe und versuche auch für die Themen zu begeistern. Und deshalb ist es sau wichtig, dass wir so unterschiedlich sind. Und ich glaube, das ist oft ein Fehler, den auch so Gründerteams machen, zu sagen, ja, ich nehme da jetzt mal die Buddies, mit denen ich sonst immer auf Musikfestivals gehe und wir haben voll die gleichen Mindset, den gleichen Drive. Und ja, aber dann irgendwie, wenn alle gleich sind, das führt dann auch nicht so gut zum Ziel.
Ja, das stimmt. Ich kann dir nur das widerspiegeln, also dein Unterricht, den ich ja genießen durfte jetzt im Zuge von der Tomorrow University, es war immer so voller Energie und hat mich auch sehr inspiriert. Also du machst das echt richtig, richtig
vielen,
toll.
Vielen Dank. Das ja. freut mich. Und das ist viel, viel mehr wert als jedes Gehalt, das ich bekommen könnte. Einfach zu sagen, hey, man spürt irgendwo, dass man einen Impact hat, indem man Leute mitnehmen kann. Und das ist für mich was wahnsinnig Schönes. Ich weiß noch damals, als ich nach dem Master dann in meinem Freundeskreis gesagt habe, du, ich bleibe jetzt noch an der Uni und promoviere. Und alle dann halt irgendwie, die einen sind zu McKinsey, die andere zu Google und hier und da. Und die haben mich alles ein bisschen angeschaut. Ja, okay, bist sicher so. Und dann war ich natürlich auch völlig verunsichert am Anfang. Und dann hatte ich meine erste Vorlesung. Ich natürlich total nervös. Und meine erste Vorlesung gemacht. Und danach sind, es war glaube ich irgendwie Einführung in die BWL. Und danach sind drei Studierende zu mir hergekommen und gesagt, Hallude, also ich muss Ihnen mal sagen, das hat richtig viel Spaß gemacht und Sie haben richtig die Lust an dem Thema geweckt. Und dann bin ich danach so aus der Uni rausgelaufen und dachte, hey, das war jetzt cool, das zu hören, irgendwie, das gibt mir Energie. Und das war dann für mich so das erste Zeichen. Ja, nee, das passt schon, was du da machst.
Du hast schon erwähnt, berufliche Monogamie ist absolut nicht dein Ding. Wir haben schon kurz über Philonios gesprochen, über deine Professur, Innovation und Strategie, Tomorrow University, Gastdozent, du bist Keynote Speaker. Du bist auch Vorsitzender von einem Geheimrat, habe ich auf LinkedIn erfahren. Willst du uns da was drüber verraten oder wie geheim ist das?
Nein, das ist doch gar nicht so geheim, aber ich finde es so schön, dass es so heißt. Es war früher in Deutschland tatsächlich so eine Art politische Funktion und das war mein Ur-Ur-Uropa und das ist eine ganz kleine Stiftung, die es noch gibt, die ich quasi in der Familie übernommen habe und wir fördern Schüler sozusagen mit dem Geld, was noch in der Stiftung da ist. Das ist gar nicht so exorbitant viel. Und das war früher, tatsächlich hat man das so als Bezeichnung bekommen, wenn man politisch aktiv war, dann warst du sozusagen Geheimrat, Lisa, etc. Aber ich finde den Namen so fancy, ich werde da oft drauf angesprochen und alle denken, das ist irgendwas top secret, was der da macht. Aber es ist wirklich total unspektakulär.
Na, ich würde nicht sagen, es ist total unspektakulär. Sehr cool, dass ihr das macht oder dass es die Stiftung gibt, aber ich habe mir gedacht, da muss ich dich jetzt fragen, ja. Wie top secret ist das?
Genau. Ich finde es schade, dass die Bezeichnung nicht mehr gibt. Da hätte ich dann auch Lust, in die Politik zu gehen, wenn es so coole Bezeichnungen gäbe. Ne?
Was hättest du gerne für einen Titel, Max?
So, also Geheimagent finde ich schon gut, irgendwie sowas. Ne? Ich wollte als Kind immer Geheimagent werden. Also andere wollten Polizisten werden und Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, aber ich wollte Geheimagent werden. Ja, es hat nicht gereicht, aber jetzt bin ich auf andere Missionen und bin auch sehr happy.
Oh, herrlich. Ich würde noch einmal ganz kurz in das Thema KI eintauchen. Wir haben es schon angeschnitten. Einer deiner kürzlichen LinkedIn-Posts hat mich dazu inspiriert, dir diese Frage zu stellen. Und zwar hast du da auch über die Kehrseite gesprochen von KI, und zwar von dem Automation Bias, dass wir der Technologie blind vertrauen. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen in deine Gedankenwelt?
Ja, wir fangen tatsächlich mal mit einem anderen Bias an. Es gibt einen sogenannten Algorithm Aversion Bias. Das ist das, was wir vorher besprochen haben. Alle haben Angst, es zu nutzen, weil sie sich gar nicht so richtig trauen und wissen, wie das funktioniert. Und dann traut man dieser Technologie auch nicht. Man traut Entscheidungen nicht. Es gab eine Studie in den USA, da haben die quasi die KI trainiert mit Notrufanrufen, ja, und haben quasi keine Tausende, mehrere Tausende Anrufe da die KI trainiert, sodass die KI nachher bis zu 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit bei einem Anrufer feststellen konnte, ob diese Person wirklich einen Herzinfarkt hat. So, die Person, die aber den Anruf angenommen hat, also der Mensch, im Englischen heißt es der Dispatcher, der hat dieser KI nicht vertraut, derer Entscheidungsvorlage, weil er halt sagt, oh, ich habe selber so lange Berufserfahrung, ich kann das besser einschätzen. Ja, aber it turned out, am Schluss hätte man über die KI tatsächlich schneller und effizienter Leben retten können. So, jetzt ist das ein Use Case, wo man sieht, naja klar, die Leute haben wenig Erfahrung mit KI und man traut dann schon erstmal seiner Erfahrung, seiner Intuition. Das liegt daran, weil man halt sehr unerfahren mit KI ist. So, und jetzt kommen wir genau zum Automation Bias. Dann gibt es die Leute, die dann anfangen, ein bisschen ChatGPT zu nutzen und dann quasi so ein bisschen Erfahrung mit generativer KI machen. Dann kommt direkt das andere Extrem, da kommt der Automation Bias. Dann lasse ich alles damit machen. Ja, also ich vertraue da blindlings. Ich schreibe da irgendwas rein in ChatGPT, mache mir meine Studienarbeiten damit etc. Aber die Dinger können ja auch halluzinieren. Oder das kann auch mal nicht stimmen oder ich finde eine andere Quelle. Das sind wie die... Kennst du die lustigen Videos, wo so Autofahrer ihrem Navigationssystem hinterherfahren, obwohl es keine Straßen mehr gibt und in so Flüsse reinstürzen? Das ist letztendlich der Automation Bias, ja. Und warum ist das spannend, dass es die zwei Pole gibt? Das heißt, irgendwie die Wahrheit liegt in der Mitte. Und das da auch ein kleiner Hint und Link zur Tomorrow University. Eine der Zukunftsskills ist einfach auch Critical Thinking, die wir ja auch, oder den Skill, den wir auch fest verankert haben in der Ausbildung der Uni, wo wir sagen, ja, klar, aber machst du viel mit KI und ist auch gut so, aber die Dinge kritisch zu hinterfragen, ist einfach, wird immer wichtiger bei den ganzen Technologien. Ja, das ist der Automation Bias im Vergleich zum Algorithm Aversion Bias.
Mhm. Ja, und dieses kritische Fragen, ich meine, wir starten bei der Tomorrow University ja in der Erwachsenenausbildung. Das gehört einfach schon so viel früher angesetzt, oder? Und ich habe auch mich beschäftigt mich viel mit Neugierde und diesen vielen Fragen. Das Kinder stellen ja 300 Fragen am Tag, also bis zu, und dann irgendwann stellen wir keine Fragen mehr und sind nur noch...
Ja. Aber jetzt sagst du was ganz Wichtiges, weil über das Schulsystem, da können wir jetzt eine ganze Podcast-Reihe drüber machen, weil ich glaube auch, dass da sehr viel Aufholbedarf ist. Aber du hast gerade was Wichtiges gesagt. Die stellen bis zu 300 Fragen am Tag. Und das Schulsystem, finde ich, tötet oft ab, dass wir Fragen stellen, weil es einfach so diese Frontalbeschallung an scheinbar kuratierten Inhalt ist und vieles ist wichtig, nicht falsch verstehen. So, und jetzt sagen alle, KI sei so gefährlich für unsere menschliche Interaktion und ich sage, KI macht uns sogar noch menschlicher, weil was müssen wir denn mit KI jetzt machen? Wir müssen Fragen stellen. So, und die Fähigkeit, richtige Fragen zu stellen, ist mega wichtig und wird natürlich jetzt über KI immer mehr aufkommen. Das heißt, wir kriegen Antworten, wir kriegen Lösungen, ja, aber wir müssen die richtigen Fragen stellen, sonst kriegen wir auch nicht die richtigen Lösungen. Und das finde ich zum Beispiel ein wahnsinnig menschlicher Skill, das gepaart mit Critical Thinking etc., glaube ich nicht, dass uns KI weniger menschlich macht.
Sehr schöner Ansatz, der gefällt mir sehr gut. Wir brauchen bessere Fragen in dieser Welt.
Ja, oder?
Ja, hundertprozentig. Zum Thema Fragen. Wir sind schon fast am Ende angekommen und ich habe noch ganz tolle Rapid-Fire-Questions für dich.
Oh, let's go.
Bist du bereit?
Ich darf nicht ausschweifen. Das ist die Idee von Rapid Fire, ist eine kurze Antwort auch, ne?
Ich versuche dich so ein bisschen im Zaum zu halten.
Okay.
Warum stehst du morgens auf?
Ich stehe morgens auf, weil ich die Welt ein Stück weit besser machen will und irgendwelche Leute begeistern möchte und mit schlafen gehen kann und dann sagen kann, heute hatte ich irgendwas in der Welt bewegt, auch wenn es nur eine ganz kleine Bewegung war.
Worauf bist du am meisten stolz?
Auf mein Team.
Du hast vorhin schon von Utopien gesprochen. Wie sieht unsere Welt in 30 Jahren aus?
In 30 Jahren sind wir hoffentlich alle mit ausreichender Mental Health ausgestattet, weil uns die KI effizienter macht. Wir haben auch keine Kriege mehr, weil wir keine Sprachbarrieren mehr haben und deshalb Freunde in allen Ländern und Kulturen, weil ich auch mit Südkoreanern sprechen kann, weil es direkt übersetzt wird. Und diese Freundschaften, die weltweit vernetzt sind, üben dann so einen wahnsinnigen Druck auf die Politik aus, dass es weltweit keine Kriege mehr gibt.
Wow, sehr schöne Utopie, sehr schönes Zukunftsszenario. Worauf freust du dich gerade am meisten?
Gerade heute freue ich mich am meisten auf meinen morgendlichen Spaziergang mit meinem Hund, weil ich heute noch wenig Bewegung hatte. Generell freue ich mich auf meinen Urlaub und ich meine, noch ein bisschen längerfristig gesehen, freue ich mich einfach auf die ganzen Themen, die da auf uns einprasseln, weil ich versuche meistens das Positive darin zu sehen. Und deshalb bin ich sehr dankbar sozusagen, dass ich das machen darf, was ich mache.
Lieber Max, vielen, vielen Dank für dieses super spannende Gespräch. Ich habe es total genossen, könnte noch ewig weiter mit dir reden. Wo finden dich unsere Hörer, unsere Hörerinnen online?
Bei LinkedIn. Ich bin manchmal ein bisschen sloppy mit dem Antworten in den Online-Geschichten, aber tatsächlich LinkedIn total gerne, Instagram. Wenn man in München ist, bitte immer schreiben. Wir haben guten Kaffee im Büro. Jederzeit stehen die Türen offen. Und ja, da findet man mich.
Schöne Einladung. Danke dafür.
Ich habe zu danken, Lisa. Das waren tolle Fragen und ein super, super schönes Gespräch. Vielen Dank.
Danke dir, Max. Ciao.
Ciao, ciao.
Ich hätte mich noch ewig mit Maximilian über Innovation, Zukunftstrends und KI unterhalten können. Die Utopie, die uns Max mitgegeben hat, hat mich besonders bewegt. Die Shownotes findest du auf unserer Website www.2x3x4.com. Folge uns auch gerne auf Instagram @2x3x4_podcast, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bleib neugierig!